SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen heute bis 6:30. Als erstes deutsches Kabinettsmitglied ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in die umkämpfte Ostukraine gereist, nach Charkiw. Wir berichten ausführlich. Wie kann Deutschland gleichzeitig Mobilität, Klimaneutralität und Beschäftigung erreichen bzw. erhalten? Darüber spricht Bundeskanzler Scholz unter anderem mit Vertretern der Autoindustrie. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub war nicht ins Kanzleramt eingeladen. Mit deren Bundesgeschäftsführerin sprechen wir. Und Klimaterroristen ist das Unwort des Jahres 2022. Wir kommentieren. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Guten Abend. Aus Sicherheitsgründen galt bis zuletzt Geheimhaltung und deshalb kam die Eilmeldung vorhin überraschend. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in die Ostukraine gereist, in die Großstadt Charkiw im Nordosten des Landes, unweit der russischen Grenze. Baerbock ist damit seit Kriegsanfang das erste deutsche Kabinettsmitglied und überhaupt eine der ersten westlichen Spitzenpolitiker, die die Region besuchen. Sie will sich auf Einladung des ukrainischen Außenministers Kuleba ein Bild von der Lage vor Ort machen, hieß es. Und sie hat ein millionenschweres Hilfspaket überbracht, um die Ukrainer im Winter zu unterstützen. Rebecca Barth über einen kurzen, aber symbolträchtigen Besuch.
Die Sonne über Charkiw strahlt, als Annalena Baerbock über die Trümmer eines zerstörten Umspannwerkes läuft. Nur 40 Kilometer entfernt von der russischen Grenze ließ sich die deutsche Außenministerin zusammen mit ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba die Zerstörung in der Millionenmetropole zeigen. Vom ersten Tag des Krieges an wurde Charkiw stark beschossen. 150.000 Menschen seien bis heute in der zweitgrößten Stadt der Ukraine ohne Wohnungen. Nun will Baerbock auf das Leid der Zivilbevölkerung aufmerksam machen.
Charkiw, eine Stadt, belagert, zerschossen, befreit, spiegelt die ganze Furchtbarkeit dieses brutalen russischen Angriffskrieges wider, aber eben auch den ganzen Mut, die Widerstandsfähigkeit und damit die Hoffnung für die Ukraine auf ein Leben in Frieden.
Seit Oktober beschießt Russland gezielt Umspannwerke und Transformatoren in der Ukraine, nimmt damit der Zivilbevölkerung die Grundlage zum Leben. Die Russen hätten eine Karte des ukrainischen Stromnetzes, erklärt der ukrainische Außenminister Kuleba seiner Kollegin in Charkiw. Denn Russland und die Ukraine teilten bis Kriegsbeginn ein gemeinsames Stromsystem. Sie rollen eine Karte auf dem Tisch aus und wählen gewisse Umspannwerke, weil sie wissen, dass die für die Stromversorgung entscheidend sind. Und dann beschießen sie die mit Raketen. Auch das Umspannwerk, das Baerbock an diesem Tag besucht, ist schon mehrmals getroffen worden. Zwei Menschen wurden dabei getötet. Wenn es ausfällt, bleibt den Ingenieuren nur wenig Zeit für die Instandsetzung, denn bei Minusgraden drohen Wasser- und Heizungsrohre zu platzen. Die Reparatur wird immer schwieriger. Laut Experten müssen sich die Menschen in der Ukraine noch monatelang auf Strom- und Heizungsausfälle einstellen. Umso wichtiger sei daher der Besuch der deutschen Außenministerin, sagt Bürgermeister Ihor Terechow. Es zeigt vor allem, dass wir verlässliche Partner in Deutschland haben. Es zeigt den Mut und die Stärke der Frau Ministerin. Trotz der Herausforderung und Gefahr ist sie hierher gekommen und besucht jetzt die Stadt Charkiw. Das zeigt der ganzen Welt, dass wir nicht alleine sind. Europa dürfe die Ukraine auch in diesem Kriegswinter nicht aus dem Blick verlieren, so Baerbock am Nachmittag. Aus Deutschland brachte sie ein weiteres Hilfspaket mit. Über 20 Millionen Euro sollen allein für die Entminung der vom Krieg betroffenen Gebiete bereitgestellt werden.
Ja, und inzwischen ist die Bundesaußenministerin schon wieder auf dem Heimweg. Transformation der Mobilitätswirtschaft, wieder so ein hübscher Slogan. Unter dieser Überschrift hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute zu einem Treffen geladen. Die Ministerinnen und Minister verschiedener Ressorts besprechen sich mit Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaften, Wissenschaft und Automobilindustrie. Weniger mit denen von Bus, Bahn und Rad, sehr zu deren Verdruss. Es geht um die Frage, wie Deutschland gleichzeitig Mobilität, Klimaneutralität und Beschäftigung erreichen bzw. erhalten kann. Sicher keine unlösbare, allemal aber verzwickte Aufgabe. Aus Berlin dazu Kai Clement.
Bei dem zweistündigen Austausch soll es vorrangig um E-Mobilität gehen. Einige Ziele sind klar benannt. 2030 sollen 15 Millionen E-Autos fahren und für sie 1 Million Ladepunkte bereitgestellt sein. Davon allerdings ist Deutschland noch sehr weit entfernt. IG Metall-Chef Jörg Hoffmann verlangt deshalb, den Ausbau mit Hochdruck voranzutreiben. Die Grünen betonen, der gesamte Verkehrssektor müsse in Sachen Klimaschutz endlich liefern. Parteichefin Ricarda Lang sagte dem RBB, das zuständige FDP-Ministerium sei am weitesten davon entfernt, die Klimaziele einzuhalten. Mobilität statt bloß Straßenverkehr, das bedeutet für die Grünen unter anderem eine Reform des Dienstwagenprivilegs und mehr Investitionen in die Bahn. Hier bahnt sich neuer Streit mit der FDP an. Die verlangt ihrerseits von den Grünen ein klares Bekenntnis zum Automobilstandort Deutschland mit seinen hunderttausenden Arbeitsplätzen. Ex-Linken-Parteichef Bernd Rieksinger fühlt sich an die Autogipfel aus der Zeit Merkels erinnert. Er kritisiert via Twitter, Scholz lade, Zitat, exklusiv Autobosse ins Kanzleramt und nennt es dann Mobilitätsgipfel. Regierungssprecher Hebestreit hatte das mit dem Argument zurückgewiesen, es gehe heute lediglich um das erste einer Reihe von Treffen.
Ziel der Mobilitätswende ist also klar. Es dürfte ein langer Weg sein, der auch noch von einem eher desolaten Ausgangspunkt startet. Die Bahn rollt meist verspätet, manchmal gar nicht. Der Ausbau des Radwegenetzes gestaltet sich zuweilen schleppend, ebenso der Ausbau der Infrastruktur für Elektrowagen. Das Einzige, was zuverlässig wächst, ist die Zahl der Autos. Da allerdings auch die der E-Autos. 2022 hat sich fast jeder vierte Autokäufer für einen Elektrowagen entschieden und die deutschen Autohersteller bauen ihre E-Flotten aus. Wenn eines Tages nur noch E-Autos unterwegs sind, langt das dann nicht für klimafreundliche Mobilität? Darüber habe ich für das SWR2-Tagesgespräch mit der Bundesgeschäftsführerin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, mit Ann-Kathrin Schneider, gesprochen. Frau Schneider, Sie waren zu dem Treffen im Kanzleramt nicht eingeladen. Ärgern Sie sich darüber?
Ja, da ärgere ich mich schon drüber, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben hier mit dem Fahrrad wirklich das Verkehrsmittel par excellence für die klimaneutrale Mobilität. Und da erwarte ich mir schon von dem Bundeskanzler, dass wir zu einem Mobilitätsgipfel eingeladen sind und da mit am Tisch sitzen können und unsere Lösungen da präsentieren.
Dirk Pflege, der Hauptgeschäftsführer von Allianz pro Schiene, gibt der Verkehrspolitik der Bundesregierung höchstens die Note 4-. Zur Begründung sagte er heute Mittag hier in SWR 2 aktuell:
Es ist ganz klar ein Weiter-so in der Verkehrspolitik. Wir erkennen nichts von einem Aufbruch. Die Verkehrswende ist bislang im Kanzleramt nicht angekommen. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist daran das Bundesverkehrsministerium natürlich nicht ganz unschuldig, weil da gibt es keinerlei Impulse, auch in Richtung Kanzleramt. Wenn man immer nur mit der Automobillobby spricht, die hat was zu verlieren. Da werden schon Arbeitsplätze abgebaut. Dann ist eine Verkehrswendediskussion immer negativ konnotiert. Und die Chancen, die in der Verkehrswende liegen, weil ja auch Arbeitsplätze entstehen in der Fahrradindustrie, bei Bus und Bahn. Diese Chancen werden in der öffentlichen Debatte und auch in der politischen immer ausgeblendet. Und so gelingt die Verkehrswende nicht.
Ja, Frau Schneider, das hat heute Mittag hier Dirk Pflege von Allianz pro Schiene gesagt. Teilen Sie die Auffassung?
Absolut. Ich würde sogar noch weitergehen, dass ich sagen würde, das Fahrrad ist im Zentrum, steht im Zentrum der Verkehrswende und ohne das Fahrrad keine Verkehrswende. Und ich würde auch, ähnlich wie Herr Pflege, würde ich betonen, es ist jetzt am Kanzler, uns und alle anderen, die Klimaneutralität heute schon machen und praktizieren, heute ins Kanzleramt einzuladen. Seit einem Jahr warten wir darauf, dass das Straßenverkehrsgesetz reformiert wird und dass es endlich für Städte, für Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, für Stadtplanerinnen möglich wird, Fahrradwege anzulegen, ganz einfach einen Fahrradweg anzulegen, einfach nur, weil man den Radverkehr und den klimafreundlichen Verkehr fördern möchte. Also wir warten auf Antworten.
Ich habe eine Rückfrage noch. Arbeitsplätze im großen Stil in der Fahrradindustrie. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das Besondere in der Fahrradindustrie ist ja, dass wir ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen haben, gerade in Deutschland, die hier Fahrräder bauen und Fahrräder produzieren. Und wenn wir zurückgucken, zum Beispiel die letzten Zahlen sind jetzt von 2021. 2021 sind 2 Millionen Elektrofahrräder in Deutschland verkauft worden. Die sind zwar nicht alle in Deutschland produziert worden, aber viele davon werden in Deutschland auch produziert oder in Deutschland zusammengebaut. Und sie müssen später dann in Deutschland auch in Fahrradwerkstätten wieder geflickt werden und repariert werden und instand gesetzt werden.
Es hat ja in Deutschland in den letzten Jahren tatsächlich einen richtigen Fahrradboom gegeben, vor allem im Freizeitbereich. Haben Sie denn das Gefühl oder den Eindruck, stellen Sie fest, dass Menschen auch wirklich aus Klimaschutzgründen mit dem Rad zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren?
Das schon auch aus Klimaschutzgründen immer mehr. Aber das Wichtige ist eigentlich, glaube ich, vielmehr, dass es für die Leute wahnsinnig bequem und einfach ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Und so viel, ich meine, wir kennen das alle, wenn wir in den Städten mit dem Auto unterwegs sind. Wir stehen ewig lang im Stau, es ist schwierig, einen Parkplatz zu finden und es wird immer teurer. Also ich meine, die Spritpreise sind teuer geworden und die werden wahrscheinlich auch teuer bleiben.
Was müsste denn passieren, um das weiter auszubauen? Wo müsste das Fahrrad oder auch das E-Bike gefördert werden?
Es ist ganz einfach, wir brauchen mehr Radwege. Wir brauchen mehr Radwege in Deutschland. Es gibt in Deutschland, glaube ich, über 13.000 Kilometer Autobahnen und es gibt nur knapp unter 50 Kilometer Radfernwege.
Angestrebt ist ja, glaube ich, ein Netz von, korrigieren Sie mich, 12.000 Kilometern?
Also wie viel Kilometer das Netz jetzt haben kann und muss, um wirklich mehr Leute auf Fahrrad zu bekommen, darüber gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Was uns wichtig ist, was unser Ziel ist, dass Deutschland bis 2030 zum Fahrradland wird. Und das heißt, dass ein Drittel aller Wege in Deutschland mit dem Rad zurückgelegt werden.
Und wie viel sind es im Moment?
Im Moment sind es 10%, 10% der Wege und diese Zahl stagniert seit langem. Und das ist das Besondere in der Situation, in der wir sind. Die Menschen wollen gern Fahrrad fahren, die Menschen kaufen sich Fahrräder, aber sie fahren oft immer noch mit dem Auto zur Arbeit, weil es nicht genügend Fahrradwege gibt. Also da ist wirklich die Politik jetzt gefragt, uns allen zu helfen, Deutschland zum Fahrradland zu machen.
Und würde vielleicht eine Prämie auch was bringen, die es ja zum Beispiel für E-Autos gibt?
Ja, das ist natürlich auch ein Ding. Also wir haben zum Beispiel 2021 sind, wie ich vorhin schon sagte, 2 Millionen elektrische Fahrräder in Deutschland verkauft worden und nur 500.000 Elektroautos, obwohl es eine Prämie gibt. Also es müsste Prämien geben. Im Moment gibt es nur für elektrisch angetriebene Lastenfahrräder gibt es Prämien. Warum sollen Fahrräder nicht, warum soll der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad nicht auch staatlich subventioniert werden? Also da kann man sich noch viele Möglichkeiten überlegen, wie man diese klimafreundliche Art der Mobilität auch tatsächlich unterstützen kann.
Die Bundesgeschäftsführerin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, Ann-Kathrin Schneider, im SWR2-Tagesgespräch. Dankeschön. Ja, bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Wer weiß, wie die Welt bis dahin aussieht. 2022 war sie bereits sehr warm. Die Weltgesundheitsorganisation beziffert die Zahl der Hitzetoten mit mindestens 15.000, davon mindestens 4.500 in Deutschland. Es gab verheerende Waldbrände und schon Mitte Juli Dürrewarnungen für halb Europa. Der EU-Klimadienst Copernicus hat heute seinen Jahresbericht zum Klimawandel vorgelegt und bestätigt, was alle längst spüren können. Wir leiden längst unter den Folgen des Klimawandels. Jakob Meyer.
Der vergangene Sommer war laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus der heißeste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Das gesamte Jahr 2022 war das zweitwärmste. Die Durchschnittstemperatur lag um 0,3 Grad über dem langjährigen Mittel und 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Nur 2020 war es noch wärmer. Der Westen und Norden Europas erlebte lange und intensive Hitzewellen, der Südwesten Dürren und schwere Waldbrände. Laut Copernicus sind die Temperaturen in Europa in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so stark gestiegen wie im weltweiten Durchschnitt. Die Konzentration der Treibhausgase CO2 und Methan hat sich auch im vergangenen Jahr erhöht. Die stellvertretende Copernicus-Direktorin Samantha Burgess spricht von einem weiteren Jahr der Klimaextreme in Europa und weltweit. Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden, müsse die Gesellschaft den Ausstoß von Treibhausgasen dringend senken und sich schnell anpassen.
Weltweit setzen sich Menschen dafür ein, den Klimawandel aufzuhalten oder seine schon sichtbaren Folgen zu bekämpfen. Die einen engagieren sich still in Projekten, die anderen fordern ihre Regierungen laut auf, endlich zu handeln. Und manche protestieren so, dass sie Dinge beschädigen, Menschen behindern und womöglich manchmal gefährden. Sie wollen der Dringlichkeit ihres Anliegens so Aufmerksamkeit verschaffen und sind bereit, dafür auch ins Gefängnis zu gehen. Das sind unter anderem die von der Klimabewegung Letzte Generation. Auch sie werden von manchen gerne mal als Klimaterroristen bezeichnet. Dieses Wort ist jetzt zum Unwort des Jahres ernannt worden. Richtig so, sagt Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion in seinem Kommentar.
Wer sich selbst auf die Straße klebt oder Bilder mit Kartoffelbrei bewirft, ist kein Terrorist. Nicht mal die Leute, die in Lützerath gegen Gesetze verstoßen, sind Terroristen. Selbst wenn ich ihre Methoden und manche ihrer Aussagen nicht teile, das ist alles so weit von Terrorismus entfernt. Deshalb ist es richtig, dass Ökoterroristen als Unwort gebrandmarkt wird. Die Jury, die das tut, sagt zu Recht, Unwörter entstehen im Gebrauch. Und dieser Begriff wird sehr häufig gebraucht. Gar nicht mal in den bekannten klassischen Medien, in der aufgeklärten Diskussion, sehr wohl aber massenhaft in den Kommentaren der sozialen Medien an den Stammtischen der Jetztzeit also. Das Ziel ist klar, so werden die Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen, übertrieben kriminalisiert und ihr Anliegen gleich mit mindestens in Zweifel gezogen. Nach dem Motto, das kann ja nicht richtig sein, wenn es mit Terror zu tun hat. Aber Fakt ist, am menschengemachten Klimawandel beißt die Maus keinen Faden ab. Richtig bleibt auch, dass alles, was Regierungen weltweit tun, auch unsere, nicht annähernd ausreicht, um das Problem zu lösen. Das zu sagen und dafür Aufmerksamkeit zu erzeugen, das ist jedenfalls legitim. Mit den überwiegend jungen Menschen, die dafür ein Widerstandsrecht reklamieren, kann und muss man streiten, wie das denn in unserer Gesellschaft gehen kann. Und man darf auch in Zweifel ziehen, ob sie ihrem Anliegen mehr nützen oder schaden. Aber das alles rechtfertigt es nicht, sie als Terroristen zu diffamieren. Wird es eine Öko-RAF jemals geben? Ich hoffe nicht, ich glaube das auch nicht. Aber selbst wenn, wäre auch dann noch die Unterscheidung zu machen zwischen den Tätern, die auf Abwägen sind, und dem Thema, mit dem sie in Verbindung gebracht werden. Während der Zeit der Rote Armee-Fraktion, der Terrorwelle in den 1970er Jahren, haben wir schon einmal erlebt, dass die berechtigte Fahndung nach den Tätern begleitet war von einer Hatz auf sogenannte Sympathisanten, die oft nur Menschen mit einer anderen Meinung waren.
Ein Kommentar von Werner Eckert. Das Kind ist krank, Praxen und Krankenhäuser am Anschlag und dann ist in der Apotheke nicht mal ein Fiebersaft zu bekommen. So sieht's offenbar vielerorts in Deutschland aus. Leider. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat versprochen, das ändern zu wollen. Eine Krankenhausreform soll die Lage verbessern und Änderungen bei der Arzneimittelbeschaffung auch. Letzteres nimmt nun Formen an. Dietrich Karl Meurer.
Die Welle von Atemwegserkrankungen ist etwas abgeflaut. Dennoch sind noch immer vielerorts wichtige Medikamente für Kinder Mangelware, etwa Fiebersäfte oder Paracetamolzäpfchen. Kurz vor Weihnachten hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, die Engpässe zu bekämpfen, zum Beispiel indem die Regeln für die Abrechnung durch die Krankenkassen gelockert werden.
Wir müssen diese Erstattungen so vortragen, dass die Kinder die Medikamente bekommen, die sie benötigen, auch wenn sie etwas teurer sind als jetzt in den Einheitspreisen.
Anweisen konnte das der Minister nicht. Per Brief bat er die Kassen, die Festbeträge für Kinderarzneimittel zu überprüfen und anzupassen. Das haben sie nun getan. Florian Lanz, der Sprecher des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen GKV, fasst zusammen, was die Versicherungen beschlossen haben.
Die Festbeträge für Kinderarzneimittel, also die Preisobergrenze, die Krankenkassen erstatten, die ist für 3 Monate aufgehoben.
Ab Februar gilt, ist ein Medikament nicht lieferbar, kann auf ein teureres, verfügbares Mittel ausgewichen werden. Das soll vorübergehend für Entlastung sorgen. An Eltern gerichtet, sagt GKV-Sprecher Florian Lanz.
Die Sorge, dass Sie in der Apotheke für ein Kinderarzneimittel Geld zusätzlich zahlen mussten, die ist damit erstmal vom Tisch.
Die Hoffnung ist, dass die Politik die 3 Monate nutzt, um das Problem der Lieferengpässe grundlegend zu lösen. Dass das Thema konkret angegangen wird, begrüßen die Apothekerinnen und Apotheker.
Also ich halte das für ein gutes Zeichen, das ist auch ein notwendiges Zeichen, ein richtiges Zeichen, sich an dieser Stelle gegen die Festbeträge zu entscheiden,
sagt Gabriele Regina Overwiening, die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Dass sich die Liefersituation schon in den kommenden Wochen merklich entspannt, erwartet sie nicht. Langfristig sieht sie darin aber einen Anreiz für die Pharmaindustrie,
dass es sich lohnt, auch wieder in diesem Bereich mehr zu produzieren. Wie schnell sie dort aufstocken können, das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Zurückhaltend zeigt man sich denn auch beim Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Dessen Vorsitzender Hans-Georg Feldmeier hält fest, Systeme, die über lange Zeit kaputt gespart wurden, können nicht per Schnellschuss geheilt werden. Es fehle ein gesetzlicher Rahmen.
Ein Beitrag von Dietrich Karl Meurer, unserem Berliner Korrespondenten in SWR 2 aktuell um 18.25 Uhr. Die baden-württembergische AfD hat seit heute einen neuen Vorsitzenden. Anton Baron heißt er. Und Phyllis Kükrikol heißt unsere landespolitische Korrespondentin in Stuttgart. Mit ihr habe ich über die Personalie gesprochen. Frau Kükrikol, wer ist Anton Baron?
Ein eher kontrollierter Typ, würde ich sagen. In seinen Reden im Landtag vertritt Baron natürlich eine konservative AfD-Linie und er hat auch schon anders als sein Vorgänger Gögel Ordnungsrufe erhalten wegen seiner scharfen Reden. Also er ist bei den Themen Migration oder aber Energiepolitik, Stichwort Kernenergie, natürlich komplett auf AfD-Linie. Gleichwohl ist er eher dem bürgerlich-konservativen Flügel zuzuordnen und fällt eben nicht mit ganz extremen Aussagen auf, wie manche seiner Fraktionskollegen im Übrigen auch der Jüngeren. Baron vollzieht also mit seinen 35 Jahren hier auch den Generationenwechsel, der so lange gefordert worden war. Er sitzt für den Wahlkreis Hohenloh im Landtag und er war auch schon parlamentarischer Geschäftsführer seiner Partei unter Gögel. Und das ist, könnte ein Zeichen dafür sein, dass er mit dem gemäßigteren Gögel ganz gut konnte.
Es gab ja mehrere Stichwahlen. Warum waren die nötig?
Es gab offenbar drei Bewerber. Öffentlich angetreten war ja nur der 72-jährige Emil Senze. Aber es haben eben noch Baron und Miguel Klaus den Hut in den Ring geworfen. Am Ende eben ist es Baron geworden. Und wie er mir sagte, mit einem knappen Ausgang zum Schluss in einer Stichwahl gegen Emil Senze.
Sie sagten gerade, konservatives Lager kann jetzt mit dieser Wahl die AfD von sich selbst sagen, sie habe sich für einen gemäßigteren Kurs entschieden, soweit man das sagen kann.
Ja, danach sieht es zumindest ein bisschen aus, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Emil Senze wird ja immer wieder dem völkisch-nationalen Flügel zugeordnet. Offiziell gibt es ja diese Flügel gar nicht mehr, aber mit Senze, da waren sich die Beobachter schon einig, wäre die Fraktion ein Stück weit weiter nach rechts gerückt. Das wäre, vermute ich mal, auch mit Miguel Klaus passiert. Er sitzt jetzt seit dieser Legislaturperiode im Landtag und fällt immer wieder mit wirklich scharfen Reden auf. Beim Thema Geflüchtete zum Beispiel und mit Baron soll also ein mittlerweile erfahrener Abgeordneter die Fraktion führen, der sich in der Mitte der Partei sieht. Das hat er mir vorhin noch mal gesagt und sich bemüht eben konziliant und einend zu sein.
Nun ist der gesamte Vorstand neu besetzt, außerdem von 7 auf 5 Mitglieder verkleinert. Wer ist da jetzt drin und was sagen die Personalien aus?
Neuer parlamentarischer Geschäftsführer ist Daniel Lindenschmidt aus dem Wahlkreis Backnang, ein jüngerer Abgeordneter. Er hatte zuletzt bei einer Debatte zu Illa Kirchberg der Regierungskoalition eine Mitschuld an dem Tod des 14-jährigen Mädchens gegeben. Er sprach von Blut an den Händen und das ist schon eine wirklich sehr auffällige Rhetorik, selbst für die AfD im Landtag. Ansonsten sind Rainer Podeswa, bisher auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender, in den Vorstand gewählt worden. Hans-Jürgen Großner aus Göppingen und Udo Stein, Wahlkreis Schwäbisch Hall, auch eher einer der jüngeren Abgeordneten. Also der Generationenwechsel, der wird hier also auch nochmal weitergeführt.
Aber Frauen sind nicht drin.
Keine Frauen drin.
Rechnen Sie denn damit, dass die AfD im Landtag jetzt anders auftritt, anders arbeitet?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Unter Gögel wirkte die AfD-Fraktion schon disziplinierter und auch etwas geeinter. Und die Tatsache, dass sich die Fraktionsmitglieder jetzt für Anton Baron entschieden haben und nicht für Emil Senze, einem Rechtsaußen, der auch angekündigt hatte, man müsse lauter werden, das könnte alles schon darauf deuten, dass die Ruhe, die Gögel zumindest öffentlich in die Fraktion gebracht hatte, so von Anton Baron weitergeführt werden soll.
Felis Kükrikol aus unserer Stuttgarter Redaktion Landespolitik. Dankeschön. Und nochmal zur Erinnerung, warum es überhaupt notwendig war, einen neuen Fraktionsvorsitzenden für die AfD zu wählen. Das war nämlich, nachdem Bernd Gögel das Amt wegen Ermittlungen gegen ihn niedergelegt hatte. Dem ehemaligen Inhaber einer Spedition wirft die Staatsanwaltschaft vor, an seine Mitarbeiter gezahlte Gehälter nicht korrekt versteuert zu haben. Der Landtag hatte dann die Immunität von Gögel aufgehoben. Er hatte sich auch geweigert, eine Geldstrafe zu akzeptieren und juristische Schritte gegen den Strafbefehl angekündigt.